Was ist Wirklichkeit? Haben wir Menschen den Bezug zu ihr verloren und leben nur noch in einer verrückten Simulation? Und wenn ja, wo wäre der Ausgang? Wir sind Oliver Uppel und Mary Niegert. In unserer therapeutischen Praxis gehen wir seit vielen Jahren diesen Fragen nach. Hier sprechen wir darüber.
Begehbare Affen, ein Podcast von Oliver Uppel und Mary Niegert.
Hallo Oliver, ich freue mich auf unsere erste Folge des Podcasts Begehbare Affen, in dem wir heute über traumatisierte Kinder sprechen. Dazu möchte ich gleich zu Beginn aus deinem aktuellen Buch zitieren. Das trägt nämlich den Titel Der begehbare Affe. Und wie man unschwer erkennen kann, ist der Titel des Podcasts an den Titel deines Buches angelehnt. Ich fange mal gleich mit dem Zitat an. Du schreibst direkt auf der ersten Seite: Womit fängt man an, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat, die einen so dermaßen in die Interesselosigkeit bringt, dass man eigentlich überhaupt gar nichts erzählen sollte? Vielleicht mit einem Zitat. Da gibt es ein schönes aus Ben Wheatleys Film A Field in England und das geht so. Er hat dich weder mit der Welt bekannt gemacht, noch mit dir selbst. Und dieses Zitat ist vielleicht das Schönste, das ich seit langer Zeit gehört habe, weil es so eindeutig in die richtige Richtung zeigt. Auf den Vorgang der Erziehung. Zitat Ende. Dazu könnte man bestimmt schon eine ganze Menge sagen, aber die Frage für heute ist ja, was hat es damit auf sich und was hat Erziehung mit Trauma zu tun?
Ja, das ist ja ein bisschen herausfordernd. Ich sage ja da im Grunde eigentlich, dass Erziehung traumatisiert. Will damit natürlich irgendwie ein bisschen provozieren. Zuerst aber würde ich einfach erstmal sagen, warum eigentlich Interesselosigkeit? Ne? Das ist ja auch so ein bisschen seltsam. Die Interesselosigkeit, die liegt natürlich eigentlich nur einfach in der persönlichen Biografie, die mich am Ende des Tages nicht wirklich interessiert. Ich gehe aber trotzdem so ein bisschen auf meine Familienstruktur dann ein. Ich glaube, es gilt erstmal einfach nur zu definieren, was meinen wir denn überhaupt, wenn ich denn erstmal Trauma sage.
Genau. Das ist ja die interessante Frage. Ne? Was meinst du denn, wenn du Trauma sagst?
Trauma ist meiner Auffassung nach ja eigentlich eine seelische Unterwerfung, die nicht verarbeitet worden ist. Sodass eine Traumatisierung, also eine Wunde, zurückbleibt. Trauma ist, glaube ich, etwas falsch verstanden in der Regel als eine körperliche Unterwerfung. So wird das meist wahrgenommen. Wenn man Menschen fragt, dann sagen die sehr gerne, ja, ich hatte eine gute Kindheit. Also das, weil die referieren hauptsächlich erstmal darauf, dass sie ja nicht wie damals in der schwarzen Pädagogik noch verprügelt worden sind. Sie haben eigentlich ein gutes Elternhaus gehabt. Es war eigentlich alles sicher und trocken. Sie haben zu essen gehabt und gutmeinende Eltern. Also können sie ja nicht traumatisiert sein. Das ist aber gar nicht, was wir meinen, sondern in der therapeutischen Praxis. In der therapeutischen Praxis erleben wir eigentlich immer nur Folgendes, dass die Symptome, mit denen die Patienten zu uns kommen, und wir beide sind ja Therapeuten seit Jahrzehnten, also beide, ich mache das 34 Jahre, du machst es auch schon bald 30 Jahre wohl, dass die Symptome, mit denen die Patienten zu uns kommen, in der Regel zurückführen auf seelische Unterwerfungen. Und diese seelischen Unterwerfungen initial passiert sind in Kinderzeiten. Das heißt, ganz selten finden wir eigentlich tatsächlich Patienten, die ihre Probleme aktuell in ihrem Leben haben. Die meisten Patienten sitzen vor uns und sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich habe, warum es mir denn nicht so gut geht, weil aktuell müsste es mir eigentlich gut gehen. Frau Niegert, Herr Ruppel, warum habe ich das? Wenn wir dann, stellen wir immer wieder fest, dass diese Symptome zurückführen in der Regel in eine Kindheit und in die Familie. So. Und da sind seelische Unterwerfungen passiert. Und es sind eben nicht Unterwerfungen, die körperlicher Art gewesen sein müssen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und das ist erstmal für mich die Definition von Trauma, seelische Unterwerfung. So, das nimmt der Patient erst einmal aber nicht so wahr. So, ich bin noch nicht fertig, warte mal.
Alles gut.
Jetzt kommt deshalb da für mich der Zusammenhang zur Familie, weil es führt uns immer in die Familie zurück. Die Familie als Ursprungsgruppe, in der ich aufgewachsen bin, hat aus irgendwelchen Gründen, über die müssen wir dann noch reden, mich in eine Position gebracht, in der ich nicht ich selbst sein durfte, sondern ich musste mich unterwerfen, was bedeutet, ich musste jemand anderer versuchen zu sein. Der Unterworfene darf nicht er selbst sein. Das ist die eigentliche Schädigung, die ihm angetan wird, dass er sein Selbst im Grunde negieren muss, könnte man sagen. Er muss sein, was von ihm verlangt wird. Der Unterworfene muss die Rolle des Unterworfenen einnehmen, sozusagen. Das heißt also, damit wird er gezwungen, nicht als er selbst mehr aufzutreten in dem Moment. Das ist, glaube ich, das, was uns tatsächlich so beschädigt, dass wir in unserer, und das wirkliche Trauma auslöst, was ich das Monströse in der Kindheit nenne, dass wir in unserem Selbstsein abgelehnt werden, was bedeutet, dass man sich selbst auch damit in der eigenen Existenz negieren muss. Das heißt also, es ist eine massive existenzielle Bedrohungslage, wenn ich unterworfen werde.
Ja, das, also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, das Wichtige ist eben, das Kind erfährt, dass es so, wie es ist, nicht sein sollte, nicht richtig ist. Und da sind zwei Begriffe, die du immer wieder auch verwendest. Das eine ist ja das Stehlen der Deutungshoheit und das andere sozusagen das Stehlen der eigenen Aufmerksamkeitslenkung. Das sind so zwei Ereignisse, die ja auch in deinem Buch nochmal so als Kernereignisse dargestellt werden. Kannst du dazu nochmal was sagen? Zunächst vielleicht erstmal zum Stehlen der Deutungshoheit, weil das scheint mir auch so ein sehr wichtiges Konzept zu sein, was mit diesem Traumatisierungsvorgang zu tun hat.
Ja, wenn man das verstehen will, also ist ja jetzt momentan, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, erst einmal so, dass der sagt, naja gut, da muss man sich mal nicht so anstellen, schließlich ist man ja ein Kind und da muss man auch tun letztlich, was die Eltern sagen. Ne? Da ist doch nicht wirklich was Dramatisches dabei. Warum reden Sie denn da von so einer schweren, monströsen Traumatisierung, die dadurch stattgefunden hat? Ja. Da kommen diese beiden Begriffe Aufmerksamkeitslenkung und Deutungshoheit ins Spiel. Das sind nämlich autonome Prozesse eines jeden Wesens. Ein jedes Wesen muss für sich selbst die eigene Aufmerksamkeit erst einmal lenken können, um sich in der Welt zu orientieren. Das heißt, es braucht die Freiheit, die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, um dann daraufhin zu deuten, und zwar selbst zu deuten, was bedeutet, was ich gerade erlebe für mich. Das kann kein anderes Wesen für den anderen tatsächlich tun, weil das andere Wesen eben nicht in der Position des gleichen Wesens ist. Das heißt also, ich kann für ein anderes Wesen nicht Dinge entscheiden. Zum Beispiel kann ich für dich nicht entscheiden, ob du jetzt Hunger oder Durst hast, zum Beispiel. Du musst deine eigene Aufmerksamkeit auf deine Grundbedürfnisse lenken, diese wahrnehmen, um die zu erfüllen. Das sind also, wie man dann merkt, wenn man so ein einfaches Beispiel nimmt, autonome eigene Prozesse eines selbstständigen biologischen Systems, sagen wir mal, oder Wesens. Ja, ich nenne das deshalb auch, dass die sind wie Organe. Ne? Diese autonomen Prozesse, Aufmerksamkeitslenkung und Deutungsmacht, die sind letztlich wie Organe. Die Organe sind innerhalb des Wesens. Wenn einige meiner Organe außerhalb von mir wären, dann würdest du wahrscheinlich sehr schockiert sein, Ja, wenn mein Magen raushinge oder so, ja.
Ne, weiß ich nicht, ob ich dann so schockiert wäre.
Ja, ich weiß nicht, ob du das wärst, aber die Mehrheit der anderen wäre es. Und das will ich damit
sagen.
Das ist halt wirklich schockierend. Ja. Das ist natürlich nur so, da das immaterielle Dinge sind, sind die hier nicht zu sehen auf den ersten Blick. Und insofern nehmen wir das auch nicht wahr. Aber in dieser Deutlichkeit, auch der existenziellen Bedrohungslage, muss man das hier nehmen. Dann versteht man das. Wenn man versteht, dass im Grunde das Organe des Selbst sind und die wären außerhalb meines Selbst. Die würden mir also weggenommen werden und jemand reißt mir mein Herz oder meinen Magen heraus, dann könnte man in etwa verstehen, was für eine Drastik da drin liegt. Ja? Wie drastisch das tatsächlich ist.
Ja,
und wie drastisch das auch für ein Kind eben empfunden werden muss, weil das Kind ist eben da noch nicht dran gewöhnt. Heute, wir Erwachsenen, sind dran gewöhnt. Wenn wir diese Folge traumatisierte Kinder nennen, dann nennen wir die ja vor allen Dingen deshalb traumatisierte Kinder, weil uns klar ist, dass diese Erwachsenen nur scheinbar erwachsen sind und heute tatsächlich immer noch traumatisierte Kinder sind. Ja, und als diese traumatisierten Kinder, obwohl sie scheinbar wie erwachsen, also weil sie trotzdem sie wie Erwachsene aussehen, so in unsere Praxen kommen. Ja,
ja.
Das ist ja das, was wir da erleben. Und das sind schockierte Kinder, ja,
ja.
Innerseelisch.
Genau.
Nicht umsonst gibt es diese Diskussion gesellschaftlich mit irgendwelchen Selbsthilfebüchern, die sich um das traumatisierte Kind, das denn Heimat finden solle, was wir grundsätzlich sehr gruselig finden, aber dreht. Ja, wir finden es gruselig, weil es von der Thematik da nicht verstanden ist. Aber selbstverständlich trifft das den Nerv der Zeit, denn innerseelisch sind die Leute traumatisierte kleine Kinder, die nicht erwachsen wurden. So, ja. Und ich deshalb ist dieses Aufmerksamkeitslenkung und Trauma und Deutungshoheits Diskussion ist deshalb so massiv wichtig, dass man das versteht. Ja, dadurch, dass der andere mir das wegnimmt, egal wie alt ich bin, egal wann das ist, werde ich traumatisiert. Also das wird mir auch in einem Gefängnis passieren können, wo mir sowas weggenommen wird. Ja, wann soll ich essen? Die Deutungshoheit über mein Leben wird mir weggenommen, beispielsweise innerhalb von irgendwelchen Einrichtungen, auch zur Erziehung oder ne, in Gefängnissen beispielsweise. Das wäre ähnlich. Ja, und das immer, wenn man das einem Wesen wegnimmt, egal wie alt es ist, traumatisiert das.
Ja, man kann da ja auch sehr viele Beispiele für bringen. Ne? Das sind ja so Dinge, die wirklich völlig als normal angesehen werden. Das fängt ja schon da an, wo ein Kind hinfällt, schlägt sich das Knie auf und ein Elternteil kommt und sagt, ach ja, das tut doch gar nicht so weh. Ne? Ist doch gar nicht so schlimm. Ne? Das ist einmal die Ablenkung, das Kind darf praktisch ja den eigenen Schmerz nicht empfinden oder fängt an, seine eigene Empfindung in Zweifel zu ziehen. Und bekommt dann natürlich auch sofort das Gefühl, das, was ich da fühle, ist nicht richtig und soll seine Aufmerksamkeit da auch nicht hinlenken. Ne? Das ist nur mal so, um das mit einem Beispiel zu illustrieren, dass das so in ganz alltäglichen Situationen ja anfängt. Was jetzt natürlich interessant ist, wie geht das denn dann weiter? Ne? Was passiert denn dann, wenn eben diese Deutungshoheit und die Aufmerksamkeitslenkung nicht mehr autonom ablaufen können? Da passiert ja dann was mit dem Kind. Und das ist ja sozusagen der Beginn der Misere. Was passiert denn dann?
Ja, aber soll man nicht vielleicht nochmal darauf eingehen, was, wie das im Alltag denn tatsächlich stattfindet?
Ich glaube,
das
können wir gerne machen.
Nicht bewusst. Es ist ja tatsächlich so. Stellt man sich jetzt mal, das ist ein altes Beispiel aus dem Unterricht von mir, Eltern vor, die ein Selbsthilfebuch lesen mit dem Titel Jedes Kind kann schlafen lernen.
Genau, das ganz berühmte Buch, wo viele Eltern schon auch ihre Kinder mit traumatisiert haben, ja.
Ja, es steht in dem Buch, genau. Also der Titel ist natürlich schon abstrus eigentlich, ja. Ein Kind, das nicht schlafen könne, gibt es natürlich nicht. Jedes Kind kann schlafen, also braucht auch kein Kind schlafen lernen. Aber was ist damit gemeint? Ist natürlich damit gemeint, dass das Kind schlafen soll, wenn die Eltern denken, dass es schlafen soll. Damit wird sie mir schon die Deutungsmacht entzogen. Jetzt steht in dem Buch, du musst das Kind in einen dunklen Raum legen, weil es soll sich ja beruhigen und du wartest auf der anderen Seite der Tür. Dann wird es in der Regel sich abreagieren, es wird schreien, irgendwann wird es ruhig werden und irgendwann wird es schlafen. Machst du das öfter, hast du dein Kind darauf konditioniert, dass es dann schläft, wenn du möchtest. So die Theorie dieses Buches. Was passiert jetzt den Eltern? Wenn die einigermaßen lebendig sind, leiden die erstmal mit, bleiben aber auf der anderen Seite der Tür, während das Kind im dunklen Zimmer alleine liegt. Wechseln wir auf die Seite des Kindes, stellen wir eine ganz andere Wahrnehmung fest. Das Kind weiß nicht, ob die Eltern überhaupt zurückkommen werden. Es liegt da und schreit. Und wenn es schreit, ist es eben vielleicht gar nicht müde, wie die Eltern das definiert hatten, ja, dass das Schreien sozusagen die Müdigkeit anzeigen würde. Es hat vielleicht Hunger, es fühlt sich sonst wie alleine, schreit dann weiter. In welcher Wahrnehmung schreit es? In der einer existenziellen Bedrohungslage.
Ja, das ist Todesangst. So,
das wäre jetzt ein klassisches Beispiel einer ganz normalen Erziehung, die überall in Familien stattfindet, aber das geht noch viel weiter. Stell dir mal ein kleines Mädchen vor, das möchte irgendwas tun, oder sagen wir, es ist 2 Jahre alt und es wird sich jetzt gerne selbst eine Hose anziehen. Scheitert da vermutlich dran und wird aber das so lange probieren, bis es das alleine irgendwann schaffen wird. Das könnte ein halbes Jahr dauern, meinethalben. Ne? Aber das wäre ja jetzt ein Prozess, bei dem es selbst die Aufmerksamkeitslenkung auf eine Hose lenkt, die es anziehen möchte, das auch gedeutet hat, als die Hose, die es anziehen möchte. Und dieser Prozess wird aber in der Regel von so gut wie allen Eltern, wir sind auch Eltern, haben aber schon erwachsene Kinder, haben das also auch ständig miterlebt, auch im eigenen Verhalten selbstverständlich, ne? Auch in Bezug auf unsere Kinder, stellen dann fest, das haben wir oft nicht zugelassen und andere Eltern lassen das auch nicht zu, weil man nämlich sagt, wir haben ein Leben zu leben, wir haben Termine, du musst zum Spielen hierhin und ich muss arbeiten gehen, ich ziehe dir jetzt die Hose an und Ende ist die Sache. Das passiert dem kleinen Mädchen natürlich von morgens bis abends konstant. Ne? Also ständig gibt es Situationen, da will das kleine Mädchen die eigene Aufmerksamkeit irgendwo hinlenken, wo die Erwachsenen sagen, nein, da gehört die Aufmerksamkeit jetzt nicht hin, du lenkst die jetzt auf deinen Spinat, den du essen musst. Ja, dann habe ich immer wieder genau das Gleiche getan und das passiert von morgens bis abends, den lieben langen Tag, uns auch, als wir Kinder waren, dass uns die Aufmerksamkeitslenkung gestohlen wird und die Deutungshoheit weggenommen wird. Wir können die nicht entwickeln, so stellen wir konstant unsere eigene Kompetenz auch in Frage. Das ist auch dann der Grund, warum ich als Erwachsener hinterher mich selbst nicht mehr kompetent empfinde und ständig Unsicherheiten empfinde, weil ich warte ja immer auf den, der mir dann sagt, was denn zu tun sei. Genau. Und man könnte das nennen Willenbrechen. Ne? Da gibt es ja dann noch andere schöne Bücher. Da gibt es noch andere schöne Bücher, die drehen sich ja um einen Begriff, den nennt man das Trotzalter. Der ist ja auch ein unverschämter, eigentlich geradezu widerlicher Begriff. Ne? Das Kind kämpft darum, eigene Deutungshoheit zu erlangen. Und das wird dann von uns Erwachsenen definiert als, nein, das darfst du nicht. Wir wissen, was besser ist. Du bist trotzig. Ja,
also, ja, aber
wenn
das,
du nicht tust, was wir wollen, ist das trotzig.
Ich weiß nicht, wie man es bei euch im Bergischen Land gesagt hat. Ja, du kommst ja aus einer völlig anderen Gegend als ich. Aber bei uns in Westfalen hieß es, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Und das bringt es ja eigentlich auf den Punkt. Ne? Also das kondensiert ja so den Blick, den Erwachsene einfach auch auf Kinder haben. Und das man tut da heute so, als wäre man da schon raus, aber im Grunde genommen hat sich das ja noch nicht wirklich anders entwickelt. Ne?
Das ist letztlich ein feudalistischer Umgang, ja, genau. Innerhalb einer Familie, mit Wesen, die sozusagen in einer Top-Down-Hierarchie als deutlich unter einem selbst situiert sind. Ne? Damit nehme ich dem anderen eben aber auch die Würde, ja. Und feudalistische Strukturen sind eigentlich Strukturen der Angst. Ja, und warum sind die Strukturen auch der Angst? Die sind auch ganz klar für das Kind sofort spürbar als Angst. Und weil es ja selbst eine existenzielle Angst empfindet und auch ganz klar gesendet bekommt, ich selbst habe gerade keine Zeit, mich zu entwickeln. Ich darf nicht ausprobieren und wachsen und meine Aufmerksamkeitslenkung und Deutungshoheit üben, weil wir scheinbar in einer Notsituation stecken. Das wird mir eben damit auch konstant gesendet. Das heißt, ich wachse in einer Atmosphäre der konstanten Angst auf. Ja, die Erwachsenen senden mir von morgens bis abends, nein, wir sind im Grunde in einer Art latenten Kriegszustand. Wir haben keine Zeit dafür, dass du Dinge aus dir selbst heraus entwickelst, wie es in dir angelegt ist. Das heißt, ich muss dir konstant das wegnehmen und damit hindere ich natürlich das andere Wesen in seiner Entwicklung. Ja. Und ja, das, um da auf die Frage zurückzukommen, was passiert, ja, was für eine Dynamik entsteht daraus, genau, dass mir diese beiden autonomen Prozesse genommen werden. Genau das entsteht eben daraus. Ich lande in einem innerseelischen, sagen wir mal, Kriegszustand, Konfliktzustand. Ich nehme innerseelisch ständig wahr, wir sind bedroht, ich selbst bin bedroht, die Welt an sich ist bedrohlich, ich kann nicht vertrauen, ich kann deshalb auch im Grunde eigentlich meine Energie nicht da hineinstecken, mich in Freiheit aus mir selbst heraus zu entwickeln.
Hm. Ja. Ja, und das zeigt sich ja auch wieder so, um da nochmal so ein Beispiel aus der Praxis zu bringen, wie Eltern auch häufig über ihr Familienleben sprechen. Ne? Also, dass zum Beispiel diese Zeit, bevor man dann zur Arbeit geht und die Kinder in die Kita gebracht werden, die wird ja auch oft als ständiger Kampf bezeichnet. Das ist ja genau das, was du da gerade gesagt hast. Ne? Ist eine Bedrohungslage wird aufgemacht. Und ganz oft höre ich, das ist jeden Morgen ein ständiger Kampf. Es ist ein ständiger Krieg. Und es ist eben auch dieser Alarmismus, ne? Dass Kinder wirklich das Gefühl bekommen, so, oh je, ich muss jetzt innerhalb kurzer Zeit eine Aufgabe erledigen und zwar genauso, wie ich sie erledigen soll. Ansonsten passiert irgendwas ganz Schlimmes. Also dieser Druck und dieser Kampf, der da ist, der schlägt sich ja auch oft in dem nieder, was wir von Eltern so hören. Aber du warst schon mittendrin in dieser Frage, wie entwickelt sich das denn dann weiter? Ne, da hattest du ja schon angesetzt zu sagen, genauso entwickelt sich das dann weiter, dass eben so eine Selbstregulation verloren geht. Und was für Folgen hat das dann, dass die Selbstregulation verloren geht?
Ich traue mir nicht mehr zu, dass diese beiden autonomen Prozesse, also auch meine eigene Autonomie, zu leben.
Ja.
Damit bin ich dann eigentlich für mich als Wesen aus meinen Möglichkeiten der eigenen Entwicklung herausgebracht. Ich bin entmachtet worden meiner selbst. Ja, damit bin ich auch von mir entfremdet. Das ist ja das, was wir die Entfremdung des Selbst nennen, letztlich, die dadurch entsteht. Ich muss also dann eine bestimmte Perspektive erzeugen, indem ich immer abgleiche, was wollen die anderen von mir, um dann erst handeln zu können. Damit ist eigentlich der normale Entwicklungsprozess umgekehrt worden. Im Grunde, wenn ich mich als kompetentes, eigenständiges Wesen denn entwickeln würde, dann würde ich einen Impuls aus mir selbst heraus wahrnehmen. Ich würde dem vertrauen. Ich würde nämlich davon ausgehen, ich bin an sich ein gewolltes, gutes Wesen und ich bin gutmeinend. Also kann ich meinen Impulsen trauen und ich kann mit Vertrauen mit der Welt interagieren und leben und dann auf Menschen reagieren und mit denen interagieren. Jetzt ist das verdreht. Ich traue mir das selbst nicht mehr zu. Und ich muss immer erst einmal für mich überprüfen, was denn die anderen von mir wollen. Dort den Impuls suchen, der ist also extrinsisch plötzlich, der ist nicht mehr intrinsisch in meinem System angelegt, sondern der Impuls ist draußen für mich zu suchen. Das heißt, ich bin erst einmal ständig in einem Suchprozess, was wird von mir verlangt? Das bedeutet auch, ich entfremde mich umso weiter von mir, weil ich muss draußen den Impuls suchen erst einmal, der ja nicht aus mir selbst rauskommt, und entfremde mich so umso weiter. Und da kommen wir schon in ein Grundproblem, das wir in unserer Kultur gefunden haben, als wir haben in der Regel den Eindruck, hier stimmt etwas nicht. Leben wir etwa in einer Simulation der Welt nur? Ist das eine Matrix? Und dem kann man in gewissem Sinne zustimmen, weil die Matrix von jedem von uns selbst erzeugt wird. Denn wenn das so verdreht ist, dass kein intrinsischer, sondern ein extrinsischer Impuls vonnöten ist, den ich erst einmal immer draußen suchen muss, dann muss ich in eine Schauspielrolle hinein mich entwickeln und erzeuge von deshalb die Matrix aus mir selbst heraus. Es ist also nicht wie in diesem Film von vor 20 Jahren, The Matrix, ja, dass eine Matrix per se gegeben ist, sondern wir sind selbst die Kraftwerke, dadurch sind wir selbst die Kraftwerke einer Simulation, die wir erzeugen.
Also das werden wir
immer als Doppelwelt dem überlegen.
Genau, das werden wir sicher nochmal vertiefen müssen, weil das ist jetzt ja ein relativ komplexer Vorgang, den du da schilderst, ne? Wie diese Matrix aus sich heraus entsteht. Aber das Interessante ist ja, dass genau diese Kompetenz, die verloren wird, man versucht dann hinterher nochmal so künstlich nachzuschulen, ne? Das sind dann so Selbstmanagementkurse oder so. Im Grunde genommen geht es ja darum, das wiederzufinden, was verloren gegangen ist.
Man könnte, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass alles, was wir in unserer Kultur hier erleben und die Menschen tun, nichts als der Versuch ist, das wiederum zu reparieren.
Genau.
Aber natürlich immer durch diese Verdrehung, also diese Invertierung, ja, des gesamten Prozesses. Das heißt, ich suche immer draußen, was denn jetzt mir helfen könne. Und da ich das aber niemals draußen finden kann, sondern nur drinnen, werde ich mich immer weiter durch diesen Prozess entfremden. Ob ich jetzt besonders erfolgreich in irgendeinem Lebensfeld werden will, um damit das wieder zu reparieren und die Traumatisierung sozusagen zu beheben, oder eben indem ich halt am Ende des Tages irgendwelchen fremden Mächten ständig folge, weil die mir Impulse geben dazu, dass ich wieder heil werden könne. Also schau dir an, was suchen die Leute? Die Leute suchen in den Religionen ständig Schutz. Wenn ich den Katholizismus hier nicht mehr innehabe, dann wechsle ich vielleicht zum Buddhismus. Der scheint mir ja doch so nett zu sein. Aber es ist immer die Suche nach der fremden Macht, nach fremder Deutungsmacht, weil ich mir die eigene nicht mehr zutraue. Ja. Und das ist ja letztlich sozusagen die verzweifelte Position, in der ich mich dann befinde. Ich muss immer draußen die Macht suchen, von der ich aber dann merke, dass sie mir tatsächlich nicht wirklich helfen kann. Und das treibt letztlich den modernen Menschen in eine immer tiefere Verzweiflung, mit der er aber so gut wie nie zu der Erkenntnis kommt, dass die Lösung dann doch nicht draußen läge, sondern er sucht sie im Weiteren dann an anderen Stellen wieder draußen. Insofern ist das, was du so schön sagst, ganz Deutschland ist ein Erziehungscamp. Das kommt dabei heraus, weil jeder des anderen Deutungshoheit übernimmt und meint auch übernehmen zu müssen, um dem anderen anzubieten, hier ist die Hilfe. Aber es ist immer die Suche draußen. Und das ist genau das initiale Problem. Und das entsteht in frühester Kindheit halt. Ne? Mhm. Und das bringt die Patienten in unsere Praxen.
Genau. Einfach dieses Signal, da stimmt was nicht. Ne? Es ist dieses Signal, da stimmt was nicht. Und deswegen, da zitierst du ja auch gerne immer Slavoj Žižek, der sagt, ne, glücklich der noch Symptome hat. Das zeigt ja, da wird noch angezeigt, da gibt es einen Bruch, da gibt es einen Widerspruch, da gibt es einen Riss in der Wirklichkeit, ne, der gespürt wird. Ja, das nichts anderes sind ja Symptome.
Noch weitergehend, genau. Mhm. Ne? Das Symptom ist oftmals das einzig Lebendige innerhalb dessen, der da vor uns sitzt. Das bedeutet, umso schlimmer, wenn wir uns so wahrnehmen würden, wie viele unserer Kollegen, als die Symptome denn wegmachen wollten. Ja, das ist wie in einem totalitären System, wo Kritiken im Grunde einfach unterdrückt werden, die dürfen nicht sein. Und das ist ja auch letztlich, was der Patient bringt. Der Patient bringt ja gar nicht das wirkliche eigene Problem mit, sondern er bringt ja eigentlich ein psychosoziales, ein gesellschaftliches Problem bringt er ja in die Praxis. Ne? Er ist nicht der Urheber dieses Problems, sondern was er tut und was sein Symptom ist, ist ja nichts anderes als eine Kritik zu äußern an dem Status quo.
Genau. Ja. Es geht darum zu lernen, das zu deuten, was da passiert. Ne?
Und deshalb ist der erste Schritt, erst einmal zu erkennen, dass das Symptom etwas Gutes ist. Ja. Freu dich über dein Symptom. Žižek sagt da immer, ne, liebe dein Symptom so wie dich selbst.
Genau, liebe, das war Žižek. Ne? Ich weiß gar nicht, hat er auch gesagt, glücklich die, die noch Symptome haben, oder war das jemand anders? Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch zitiert.
Das war Erich Fromm.
Das war Erich Fromm, genau. Ne, Žižek war das, liebe dein Symptom wie dich selbst. Aber da sind wir noch bei einem ganz wichtigen Begriff, den ich gerne nochmal vertiefend nochmal hier aufgreifen würde. Du sprichst immer von Lebendigkeit. Ne? Also Lebendigkeit, da werde ich auch oft gefragt, ja, was meinen Sie denn mit Lebendigkeit und was ist denn Lebendigkeit? Ich bin ja nicht tot. Ne? Aber das hat ja eine ganz bestimmte Bedeutung, diese Lebendigkeit. Und dass das Symptom eben noch das Lebendige ist. Da würdest du darauf nochmal mehr eingehen, was eigentlich Lebendigkeit bedeutet?
Ja, das kann man gut. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem kleinen Kind. Und das Kind ja letztlich, muss man ja sagen, eigentlich erpresst wird, weil es mit der Nicht-Existenz bedroht wird. Dann ist ja
da würde ich gerne nochmal einhaken, mit der Nicht-Existenz bedroht wird. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Es wird mit der Nicht-Existenz bedroht, dann, wenn ihm Bindung entzogen wird. Ne? Also, dass nur das verständlich wird, was mit der Nicht-Existenz bedroht sein in dem Zusammenhang bedeutet.
Nee, nicht nur das, sondern es wird ja im Selbstsein negiert.
Genau, damit, also und auch.
Weißt du, nicht nur der Bindungsentzug ist es, also das ist natürlich das klare Mittel der Erziehung, der Bindungsentzug. Wenn du gehörst nicht dazu, wenn du nicht bist, wie wir das wollen, ist ja letztlich zum Beispiel in dem Erziehungssatz zu finden, geh auf dein Zimmer, bis du wieder lieb bist. Ja. Und komm dann raus, wenn du wieder lieb bist. Das heißt also, dir wird sogar noch dann auferlegt, das selbst noch zu entscheiden. So, und da will ich aber genau hinkommen. In dem Moment, wenn du eben nicht du selbst sein darfst, sondern du sollst so sein, wie die anderen es wollen, dann bist du ja in einer nicht lebendigen Rolle unterwegs, als ein, sagen wir es mal, Schauspieler. Du wirst also der Schauspieler einer Rolle, die du erfüllen sollst und sollst nicht mehr dem eigenen lebendigen Impuls deines Selbst folgen. Das bedeutet, du wirst letztlich dann dazu gebracht, dich unlebendig zu machen und bist jemand, der Dinge erfüllt, was andere wollen, also im Grunde rituelle Aufführungen gibt oder Algorithmen folgt, könnte man auch sagen. Ja? Und ein Algorithmus ist halt etwas nicht Lebendiges. Ja? Ein Algorithmus ist etwas, was für eine Maschine sozusagen funktioniert. Ja?
Genau.
An dem Punkt werden wir schon als kleine Kinder im Grunde aus diesem eigenen lebendigen Selbstsein herausgeholt und ständig in eine, sagen wir mal, Maschinenwelt hinein operiert. Ja, das ist ja letztlich auch ein großes Leid, das wir mehr oder minder empfinden. Oder ich sag mal, dass wir im Grunde eigentlich wohl alle empfinden, weil es gegen unsere lebendigen Impulse geht. Das kleine Mädchen will ständig Dinge tun und darf es nicht. Es wird ständig im Selbstsein unterdrückt und leidet da erstmal dran. Später gewöhnen wir uns dran. Dann nennen wir das Disziplin und finden das ganz gut und wollen das auch weitergeben. Ne?
Ja.
Ja. Aber das sind eben entlebendigende Prozesse. Ne? Und genau das meine ich mit Lebendigkeit.
Da würde ich nämlich gleich auch nochmal gerne drauf zurückkommen, auf diese entlebendigen Prozesse. Aber nur nochmal so zusammengefasst, also Lebendigkeit eben als aus sich heraus erwachsene, wirklich individuelle Interaktion mit der eigenen Realität. Während eine Rolle ja etwas ist, was weder dem eigenen Impuls entspricht, noch mit der Realität tatsächlich ist. Ne? Wenn ich ein Schauspieler bin, interagiere ich nicht mit der Wirklichkeit, sondern ich interagiere mit einer Regieanweisung, also ich mache nur das, ich reproduziere im Grunde genommen das, was jemand anders für mich vorgegeben hat. Und das ist eben nicht lebendig. Ne? Und nur um das nochmal so zu umreißen.
Der Schauspieler folgt einer Agenda,
die
er nicht selbst die er nicht selbst sich ausgedacht hat. Er lebt sozusagen in dem, was wir ein Sinnfeld nennen. Und das Sinnfeld ist ein Bereich, der durch Gedanken zusammengesetzt wird und ein Konstrukt, das von jemand anderem jeweils erzeugt wurde. Ja, also ein Beispiel, das ist ein bisschen so, als wenn ich eine VR-Brille auf hätte, die ein Spiel noch beinhaltet und ich sehe gleichzeitig in die Wirklichkeit, ne, durch diese Brille, habe aber durch die VR-Brille halt auch noch ein Spiel laufen. Das heißt, da haben wir die Simulation letztlich, ja. Ich folge also dann dem Spiel und die Wirklichkeit wird immer unwichtiger, weil je mehr ich mich auf das Spiel konzentriere. Ja, und das ist letztlich aber auch die Funktion der Erwachsenen in Bezug auf die Kinder. Die Erwachsenen haben die Funktion, die Kinder in dieses Spiel hineinzuziehen,
genau.
Als Schauspieler, als Spieler dieses Spieles. Ja. Deshalb ist dieser schöne Begriff der Person, der heute so beliebt ist, ja auch so trügerisch und verräterisch, weil er ja die Maske des Schauspielers ursprünglich
Persona, die Maske, genau. Ne? Meint. Das griechische Wort für Maske, ja. Persona. Mhm, genau. Und das ist eben auch mit dieser Rolle und dem Schauspieler ganz passend mit der Lebendigkeit, weil auch der Schauspieler im Grunde genommen seine eigenen Gefühle ja nicht fühlt, sondern er produziert sie eben aufgrund einer Regieanweisung, er produziert sie aufgrund von äußeren, also von einer Agenda, die von außen kommt. Und das ist ja auch das, was unsere Patientinnen und Patienten auch immer wieder berichten, diese absolute Abgetrenntheit von diesen eigenen Gefühlen. Ne? Das ist da in dem Zusammenhang ganz logisch, dass das passiert.
Ja, genau. Der Patient sagt eigentlich fast immer, und in den letzten Jahren ist das immer stärker geworden, ja, Herr Ruppel, von welchen Impulsen reden Sie denn da?
Ja.
Ja, ich fühle ja gar nichts. Ne? Was meinen Sie denn? Ne? Und sagen Sie mir doch bitte, was ich tun soll, ja? Wie ist denn der Weg daraus? Wie ist das Coaching dafür?
Genau.
Ja? Wie ist Ihre Agenda?
Der Algorithmus.
Sie sind doch der Therapeut und müssen das geben. Ne? Ja. Und genau da ist ja wieder die Falle dann, ja?
Ja. Genau.
Ne? Und viele unserer Kollegen fallen auch in diese Falle hinein. Die sagen dann, ja, habe ich für Sie, ja, ich kann Ihnen die Agenda auch vorlesen, ja, folgen Sie dieser bitte.
Ja, ja, wir haben Erziehung halt als Lösung gelernt, ne? Das ist die Lösung, die wir für uns gelernt haben. Darum sprechen viele sicher auch selbst, wenn sie sich als problematisch empfinden, in erzieherischem Tonfall an. Viele Menschen sagen zu sich selbst dann auch, ja, jetzt krieg mal deinen Hintern hoch, jetzt mach das doch mal, ne? Gehen für sich dann selber in so eine Gouvernantenrolle.
Mhm. Weil man da für könnte sich man selbst ja vielleicht nochmal darüber reden, warum man das tut und was denn die Folgen dieses Dings sind, dass wir da monströses Trauma nennen, ja?
Genau.
Was sind die Folgen für mich als Kind? Ganz spannend, und aber ich glaube, es ist nicht so leicht zu verstehen.
Ja, wir versuchen es einfach mal.
Ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt mich existenziell bedroht fühle, weil ich nicht so sein darf, wie ich will. Und ich habe den Eindruck, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht, die wollen mich nicht so, wie ich bin. Vielleicht weiß ich gar nicht, ob die Bindung noch eigentlich stimmt. Ich fühle emotional die Bindung auch nicht richtig. Und vielleicht lassen die mich ja irgendwo alleine. Und wenn ich alleine bin als Kind, bin ich vielleicht tot. Dann ist das eine tiefe Angst also. Und was erzeugt Angst mit uns, ist dann die Frage. Und da muss man erstmal klar haben, das wissen wir ja schon ewig aus der Biologie, und warum der Schritt in der Psychologie nicht gemacht wurde und verstanden wurde, dass was Angst mit einem Säugetier überhaupt macht, ja, ist für mich immer so erstaunlich gewesen, weil das ist eigentlich relativ klar, es gibt da Notprogramme für, ja. Wenn ich als, egal welches Säugetier ich bin, welches Tier ich überhaupt wahrscheinlich bin, dann habe ich da ein Ausnahmeprogramm, das dann plötzlich anläuft, ja, weil ich kann ja für Bedrohungslagen nicht immer noch so frei bleiben. Ich brauche ja, sagen wir mal, genetisch prädeterminierte Programme, die mich aus Notlagen herausholen. Und da haben wir ja erstmal drei Stressreaktionsmuster, die kennt ja im Grunde jeder, und jeder im Biologieunterricht hat die gelernt, ne? Die sind Fight, Flight, Faint. Ich kann, habe also ein Programm, das erst einmal mich in Handlungsmodi versetzt, die auch mein Handlungsspektrum eigentlich eingrenzen. Ich kann entweder versuchen zu kämpfen oder ich kann versuchen, einen Impuls zu haben, aus einer Situation zu fliehen, oder ich kann einen Impuls haben, mich totzustellen, weil das Überlebensprogramme sind, die schon evolutionär sich durchgesetzt haben und in der Regel geholfen haben. Ja, das ist das Erste. Das heißt also, ich werde in dieses Notprogramm so versetzt, dass ich nicht mehr frei bin in meinen Handlungsmöglichkeiten. Das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Ne? Das heißt, ich bin gar nicht mehr in der Lage, frei agieren zu können, sondern sobald ich Angst empfinde, bin ich in meiner freien Handlung vollständig limitiert. Und dann passiert in der Wahrnehmung ja auch noch was. Das sind immer Dissoziationen. Ja, jedes, scheinbar auch jedes andere Säugetier, wird in dem Moment einer existenziellen Bedrohungslage die eigenen Sinneskanäle, wir sagen, deprivieren, also versuchen zu beschränken.
Ja, zum einzuengen, Beispiel, ja, das engt sich alles ein.
Einzuengen in der Wahrnehmung, ja. Ich nehme das Beispiel, du hast tatsächlich eine echte Bedrohungslage und wirst vom Bus angefahren oder vom Quad wirst du angefahren, meineshalben, wie dir das gerne passiert. Öfter einmal. Ne? Also, du wirst vom Quad angefahren, Mary, und was passiert dann in dir? Du erzeugst den innerseelisch den Eindruck, du seist nicht du selbst. Das ist ein Schutzmechanismus, der vor allen Dingen auch dafür da ist, dass du funktional bleibst, denn du fühlst zum Beispiel den Schmerz in dem Moment nicht stark. Bin ich sehr geschockt, ist das ja sogar so, dass ich gar nicht unter Umständen merke, dass ich mir einen Fuß gebrochen habe und ich laufe noch auf dem Fuß irgendwie weg. Und erst dann, wenn ich aus diesem Notmodus durch Selbstberuhigung langsam wieder herauskomme, realisiere ich überhaupt den Schmerz. Das heißt, das sind also Notprogramme, die sind ganz gängig und völlig normal und wichtig.
Und ist auch clever gemacht eigentlich, ne?
Und für die echte Notfallsituation
ist das total clever gemacht. Da hat sich echt jemand was bei ausgedacht.
Ja. Exakt. Und jetzt ist aber das einzige Problem, dass es ein viertes Stressreaktionsmuster gibt, das wir meist so nicht gelernt haben. Das heißt aber Tend and Befriend. Das ist im Grunde eigentlich das Programm, das dafür da ist, wenn ich aus der Notlage nicht herauskomme und mich dran gewöhnen muss. Und genau das passiert mit uns als Kind. Wenn ich halt konstant immer wieder nicht ich selbst sein darf, dann muss ich mich an die chronifizierte Bedrohungslage gewöhnen. Das bedeutet, ich muss auch dieses Notlagenprogramm zu einem chronischen Programm umbauen, an das ich mich gewöhnen muss. Was heißt, ich muss es zu meiner Normalität machen. Und genau das ist, was da passiert. Dieses Notlagenprogramm, da haben wir so ein paar Beschreibungen jetzt zugegeben, da kann man auch noch viel mehr darüber sagen, aber das muss man jetzt gar nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr limitiertes Programm. Man könnte nämlich auch sagen, wir beschränken unsere Wahrheit, unser komplexes Denken hört im Grunde auf. Ich nenne das gerne, das ist der Schritt vom komplexen Denken in einem dreidimensionalen Raum, was wir so normalerweise als Menschen können, in das Flächenland hinein, in ein zweidimensionales Denken hinein, das dann nur noch entscheidet, geht es jetzt, ist das für mich gut und ist es schlecht, ist es richtig, ist es falsch, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich. Das heißt, da entsteht plötzlich binäres Denken. Wir machen unsere gesamte Welt dann unterkomplex. Wie gesagt, für Notlagen etwas Großartiges, aber eigentlich nicht für Friedensprozesse. Das heißt nämlich, dass ich in Friedensprozessen dann immer noch binär denke und die Welt immer weiter unterkomplex machen muss, sodass ich auch einfach keinen Zugang zu ganzheitlichem, zu systemischem Denken dann mehr habe. Ne? Ja, da merkt man die Tragweite.
Ja, das ist aber, lässt sich natürlich aber auch ganz, ganz locker erklären, ne? Denn wenn der Säbelzahntiger vor mir steht, dann kann ich keine kreative Lösung aus dem Hut zaubern. Ne? Also, sondern da gibt es ja eben auch nur diese diese Reaktion unmittelbar. Ne? Deswegen wird natürlich auch jede Form von kreativem, erweiterten Denken dann eingeschränkt. Ich kann zu dem Säbelzahntiger sagen, guck mal, da ist der Oliver, der sieht irgendwie leckerer aus. Ne? Lass uns eine Win-Win-Lösung machen. Das wäre eine kreative Lösung in dem Fall. Aber das ist in so einer Bedrohungslage ja nicht sinnvoll. Ne? Und dann wird auch jegliche Form von kreativem Denken in dem Sinne von erweiterten Denkmöglichkeiten eingeschränkt. Und dann wird es eben zum Flächenland. Und dann wird es zweidimensional.
Und dann versuche ich halt konstant Ziele zu erreichen. Und jetzt merkst du auch, jetzt kann man halt das schon sehr in so ein bisschen skizzieren und unsere Gesellschaft als Simulation auch verstehen. Dann versucht man halt innerhalb dieses Modells konstant immer nur linear zu sein und Ziele zu erreichen, um zu meinen, auf diese Weise käme man aus der Notsituation heraus. Ja. Und durch Bemühung. Aber dieses Bemühen ist ja letztlich im Grunde einfach so unterkomplex, dass es eben dieser Wirklichkeit, in der wir leben, gar nicht entspricht. Also der Wahrheit, in der wir leben, nicht entspricht. Das, um da vielleicht nochmal den Schritt in das systemische Denken hineinzubringen, erzeugt dann ja auch das Unökologische als Grundzug des modernen Menschen. Der bringt ja am Ende des Tages, wenn wir uns das angucken, einfach alles um hier. Wir haben innerhalb von ein paar Jahrhunderten fast alle wild lebenden Tiere ermordet. Das, was wir beispielsweise an Tieren noch haben, sind Haus- und Nutztiere und der Rest ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Das kann man, wo auch man auch immer hinschaut. Mein Lieblingsthema sind da die letzten 500 Jahre des europäischen weißen Mannes. Ja, der hat ja am Ende des Tages, wenn man sich das nüchtern anguckt, hier nicht irgendwie tolle Entdeckungen gemacht, sondern der ist irgendwo eingefallen und hat die Leute entweder unterworfen oder umgebracht. Ja, das ist ja eine 500-jährige Blutspur durch die Weltgeschichte, die da passiert ist. Und das jetzt letztlich, wenn ich das verstanden habe, dass das auf einem unterkomplexen Denken basiert, das einfach eingeschaltet ist notwendigerweise, wenn ich so eine Art von ängstlicher Wahrnehmung habe, dann verstehe ich das Ganze plötzlich. Ja, dann verstehe ich nämlich die Gesamtzusammenhänge, die geschichtlichen, ich verstehe aber auch eben den einzelnen Patienten.
Genau. Und im Grunde genommen kann ich in diesem Stadium dieses Bedrohungslagendenkens auch gar nicht anders als immer wieder nur Bedrohungsszenarien reproduzieren. Ja, weil es ist ja nur zweidimensional und binär. Gut oder schlecht, nützlich oder nicht nützlich. Was bedeutet das für mich? Ist das gut? Ist das nicht gut? Ne? Und innerhalb dieser zweidimensionalen Entscheidungskategorien reproduziere ich im Grunde genommen ja auch immer wieder Druck, Stress und Bedrohungssituationen. Da kann man da ja dann auch logischerweise gar nicht rauskommen, ne? Genau.
Genau. Ja. Das ist etwas, was mir mal aufgefallen ist, als meine Tochter Jugendliche war, neben mir saß und mich fragte: Wollen wir mal einen Horrorfilm gucken? Und ich so, what the fuck? Warum soll ich einen Horrorfilm gucken? Und mir dann irgendwann auffiel, ja, ich habe das verstanden plötzlich, dass es den Punkt gibt, wo ich den Eindruck habe, dass diese Angst eben normal ist und ich will die auch einfach wieder reproduzieren. Ja. Weißt du, ich will die wiederherstellen. Also wenn ich einen Horrorfilm gucke, dann bringe ich mich wieder in den Zustand, den ich gewohnt bin. Und da ist mir dann ist mir hinterher noch was aufgefallen, das beschreibe ich, glaube ich, in dem Buch, beim Schauen einer Kochsendung.
Ja, das beschreibst du in dem Buch, genau.
Ich gucke im Fernsehen eine Kochsendung und denke, naja, Kochen. Ne? Kochen ist was Friedliches, was Kreatives. Das hat also überhaupt nichts damit zu tun, dass da irgendwo Angst und Bedrohung wäre. Und dann denke ich plötzlich, warum ist da jetzt dieser Moderator wie so ein Versuchsleiter agierend da und sagt den Teilnehmern dann plötzlich, so, ihr kocht jetzt gegeneinander und auf Zeit. Wo kommt das her? Das ist ja eigentlich völlig absurd. Das kommt ja aus dem Nichts heraus, dass da sozusagen eine tickende Bombe in den Raum gestellt wird plötzlich und plötzlich sind wir im Vergleich in einer massiven Bedrohungslage unterwegs, aus dem Nichts heraus einfach, aus dem Nichts heraus.
Ja. Ja, und aus dem Nichts ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Also das ist ja genau die Szene, die du eben beschrieben hast, wo oder das, was du gesagt hast, dass Eltern ihren Kindern also die Deutungshoheit stehlen und die Aufmerksamkeitslenkung und dann dieses Beispiel gebracht hast mit dem Kind, was sich selbst die Hose anziehen möchte. Da wird die Hose anziehen zu einem Akt, zu einer Bedrohungslage, ne? Also ein einfacher Vorgang, wie ich ziehe mir morgens die Hose an, wird im Grunde genommen gestaltet wie ein extrem überlebenswichtiges Training, das man innerhalb einer bestimmten Zeit geschafft haben muss, weil sonst bricht alles zusammen, sonst kommen wir nicht pünktlich zum Kindergarten, ne?
Genau.
Also das ist dann ja eigentlich auch nicht verwunderlich, dass solche alltäglichen Handlungen dann auch schon als Bedrohungslagen empfunden werden.
Da habe ich heute mit in einem anderen Podcast, wo ich interviewt wurde, mit dem Host genau darüber geredet, dass seine Mutter ihn immer in diese Szenarien hineinbringt, er aber eine Struktur hat, wo er überhaupt gar keinen Stress eigentlich sieht, aber seine Mutter sagt, du musst kommen, der Bambus wächst, wir müssen ihn ausgraben und so. Und er sagt, ja, was ist denn los, was soll der Bambus denn bitte machen, ist der Bambus eine Bedrohungslage, ne? Ja, der Bambus wächst, ja, also da wird der Bambus plötzlich zu einem Feind, der
im Auge gehalten
werden
muss. Siehst du die Gefahr denn nicht, mein Kind? Siehst du die Gefahr denn nicht? Siehst du denn nicht, wie bedrohlich
der Rasen
ist? Der
greift uns an. Wenn ich jetzt einschlafe und die Augen zumache, dann wird der Bambus mich hinterher wahrscheinlich gefressen
Oliver,
haben. Ne?
Es gibt bestimmt Bambusarten.
Du bist ein schlechter Sohn, du achtest nicht darauf. Ja, also,
Wer weiß, der würrige Bambus. Vielleicht gibt es den würrigen Bambus. Ja, in China gibt es bestimmt irgendwo einen würrigen Bambus. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist, ne, und das ist ja evident. Da ist ja eigentlich ganz klar, warum für uns auch so Alltagshandlungen schon zu so Kriegsschauplätzen werden.
Ja, genau.
Wenn der Bambus zum Würgebambus wird und der Rasen zum Dschungel, in dem man sich verlieren kann mit den Nachbarn.
Und das Hose anziehen, ne? Und das zu spät kommen und diese ganzen Alltäglichkeiten, diese eigentlich friedlichen Handlungen, die überhaupt gar keinen Stress benötigen würden, wenn man die denn locker mal sehen würde und im Frieden sei und nicht im Flächenland sich befände. Ja, das ist so interessant. Und deshalb ist ja auch, um da wieder an den Punkt zurückzukommen, genau diese Aussage des Patienten eigentlich immer wiederkehrend, dass die sagen, Herr Ruppel von Negert, ich weiß gar nicht überhaupt, was los ist. Mir müsste es gut gehen.
Mir müsste es eigentlich gut gehen. Ja, eine der häufigsten Sätze, die überhaupt fallen in der Praxis. Ne? Aber ich weiß, mir müsste es eigentlich gut gehen. Ist eigentlich alles in Ordnung.
Ja. Aus irgendeinem Grund habe ich diesen Stress in mir. Ja. Und so, und jetzt haben wir es, glaube ich, ganz gut mit in der ersten Folge auch schon abgeschlossen, zu verstehen eigentlich, wir haben diesen Krieg dadurch, dass uns die Autonomie genommen wurde, durch eine Unterwerfung, durch einen letztlich Diebstahl an Aufmerksamkeitslenkung und Deutungsmacht, ja, haben wir das Problem, dass wir uns konstant in unserem Selbst, als wir selbst, bedroht empfinden und insofern eigentlich unsere eigene Entwicklung nicht wirklich leben können, weil wir die Impulse unserer eigenen Entwicklung nicht von innen aus uns selbst heraus erlangen, sondern immer draußen suchen, entsteht eben auch nicht ein seelisches, tatsächliches Wachstum, sodass wir letztlich sagen müssten, dass wir grundsätzlich in einer Kultur leben, in der Menschen über die Adoleszenzphase gar nicht mehr hinauskommen. Die kommen nicht mehr ins Erwachsensein eigentlich wirklich hinein.
Nein, nicht.
Weil sie letztlich alles in die Notprogramme an Energie immer stecken müssen. Und die Notprogramme sind aber auch das, was wir in unserer Kultur als, da ist jemand erfolgreich, eben auch definieren. Das ist das. Ne? Das man schaut sich
weil
also,
jemand den
man
so Krieg ganz, gewinnt. Da gewinnt
ja, genau.
jemand
er,
den
ist
Krieg.
Ein
General, der Schlachten gewinnt, und das ist ein Kriegsgewinner. Ja. Das sind die Leute, die wir als erfolgreich sehen. Der Krieg gegen die alltäglichen Gefahren.
Ja. Da ist jemand prominent oder reich. Ne? Ja, ne? Reichtum ist ja bis zu einer gewissen Grenze ja ganz nett, aber darüber hinaus ist das ja nur noch eine Belastung letztlich, ne? Das, weil ich ja immer glaube, ich muss noch mehr und noch weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter kommen, dann wäre ich endlich aus der Säbelzahnbedrohung raus, aber das kann auf diese Weise ja gar nicht gehen. Das ist ja letztlich der Versuch des kleinen Kindes, weiter wegzulaufen oder weiter zu kämpfen oder sich weiter totzustellen. Das wären dann nicht die Erfolgreichen, aber das wären die Depressiven, ja, ja. Die dabei herauskommen. Ne? Aber das kann eben gar nicht notwendigerweise, wenn man das einmal verstanden hat, die Lösung für irgendetwas sein. Ja? Das, sondern die Lösung muss ja sein, wie komme ich in einen Normalzustand, einen friedlichen Normalzustand zurück, um mich dann aus mir selbst heraus, indem ich mir selbst vertraue, entwickeln zu können. Das ist ja nicht etwas, die Pflanze wächst ja aus sich heraus und nicht, weil ich an der ziehe. Wenn ich versuche, mich zu coachen und selbst zu optimieren und an mir herumziehe in irgendeine Richtung, dann erzeuge ich ja gar nicht Wachstum. Das ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis.
Ich zerstöre.
Damit bleibst du Kind. Du zerstörst letztlich. Ja,
ich zerstöre,
du machst dich selbst auch, du hältst dich auch weiterhin in dem Kinderzustand. Ne? Wenn jetzt Herr Musk oder so, das ist auch, wenn man so jemanden anguckt wie Elon Musk oder sonst wen, oder meinethalben auch in der älteren Generation Warren Buffett, dann sind das ja auch im Grunde einfach nur kleine gierige Kinder, die versuchen, ihr eigenes Trauma zu bewältigen. Und so muss man das doch sehen. Ne? Dann versteht man auch, warum die so sind. Dann versteht man diesen ganzen Wahnsinn. Auch ja, übrigens Herr Musk im Interview wurde mal gefragt, was sei denn das tatsächlich, was er sich wirklich erkaufen wolle, wenn er das denn könnte, was wäre denn das, was er da wirklich wollen wollte? Und hat er gesagt, eigentlich will ich wissen, was ist hinter der Simulation?
Ja, Mensch, das wäre jetzt ja auch ein schönes Schlusswort, ne?
Genau.
Genau. Ja,
danke
das, ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß und Freude gemacht und ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch und bin gespannt, zu welchem Thema das dann sein wird. Das schauen wir dann mal.
Sehr schön. Bis demnächst. Ciao, Mary. So. Das war ein Gespräch über Erfahrung. Und wie immer gilt es, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Thank you.